Programmatische Außenwerbung ist derzeit der Wachstumstreiber der Gattung. Hierdurch kommt frisches Geld in die Branche, nicht selten gebucht durch Online-Agenturen, die Out-of-Home-Kontakte automatisiert über DSP einkaufen. Einer der internationalen Top-Player ist Vista Media. Kanada, Brasilien, Taiwan sind die Länder, in die die Company jüngst expandiert hat. Dietrich Ubels, Managing Director EMEA von Vista Media, ist nun bei uns im Out-of-Home-Podcast. Hallo Dietrich.
Hallo.
Dietrich, schön, dass du da bist und dass du mit uns auf Deutsch den Podcast machst, obwohl du Holländer bist, aber du sprichst ja super, ehrlich gesagt.
Naja,
und
sag
gleich
mal, wenn es nicht richtig ist.
Wir werden es jetzt gleich sehen, genau. Ja. Sag mal, für jemanden, der noch nie von euch gehört hat, was macht Vista Media genau?
Vista Media ist ein Full-Stack-Anbieter von Technologie im Bereich Out-of-Home. Das heißt, wir bieten eine DSP, Demand-Side-Plattform, an und auch eine SSP für Vermarkter, Ad-Server-Technologie und auch CMS, das heißt eine Player-Software für Schirmen, tatsächlich für Hardware. Und seit 4 Monaten haben wir auch ein Planungstool für analoge Plakaten akquiriert, Adstock, heißt diese Company. Und ja, versuchen wir auch das ganze Umfeld Out of Home auch zu betreiben. Naja, und das werde ich sagen, Full-Stack-Tech-Anbieter, aber wir machen auch sehr viele Sachen, Dienstleistungen wie DCO-Lösungen wie Dynamic Creative, Forschungsprojektmanagement, verschiedene Datenlieferanten, die wir integrieren. Und eigentlich ist unser Ziel, um ein Marktplatz zu sein für alle relevanten Parteien und die miteinander vernetzen und tatsächlich diese ganze Out-of-Home-Welt miteinander zu verbinden.
Spannend, ehrlich gesagt. Also auf die klassischen Plakate komme ich gleich noch.
Ja, ja.
Und ihr seid ja besonders, weil ihr weltweit unterwegs seid. Sag mal, bevor ich jetzt mal frage, du hast gerade gesagt, ihr bietet eine SSP für Media Owner an und eine DSP für Werbekunden. Wie wichtig ist denn aus deiner Sicht Geotargeting und Echtzeitoptimierung für euer Produkt? Also Kampagnen, die sozusagen in Echtzeit und geo-optimiert ausgespielt werden können.
Ich würde sagen, grundsätzlich ist programmatisch Buying ja ursprünglich ein datengesteuerte Kampagne konzipiert. Weil wir haben gesagt, eigentlich ist diese Vermarkter unabhängig, muss man sagen, okay, wir haben Daten und von da aus werden wir eine Kampagne einkaufen. Und die Infrastruktur, die total automatisiert ist, das macht, dass wir auf Zeit und Ort basiert eine Kampagne steuern können oder einkaufen können. Und deswegen ja, ist es super wichtig, weil das ist grundsätzlich, warum wir neue Use Cases betreiben können und warum letztendlich auch das neue und andere Budgets im Bereich Digital at Home kommen werden. Aber du siehst auch ich würde sagen, dass mehr verschiedene Transaktionen auch mit dieser Automatisierung gerade eingekauft werden. Und dass es nicht notwendig nur alleine datengetrieben und Echtzeitoptimierungen gibt, was früher Technologie verwendet wird, aber auch verschiedene Use Cases, die eigentlich mehr ja eine Automatisierung sind von das ganze Einkauf- und Verkaufsprozess, statt dass es nur so datengetrieben ist. Und wir sehen das auch, das werden wir später vielleicht auch noch kurz sprechen, aber das internationale Komponent ist eigentlich ähnlich, dass man sagt, hey, dass wir so weltweit aus einer Plattform so eine Kampagne einkaufen können und dass das all diese verschiedenen Vermarkter, Schirmen und eigentlich Informationen, die eher ein bisschen ja schwieriger verfügbar war, dass die dann gerade so in einer Plattform verfügbar ist für International Buyers. Das macht auch, dass die eigentlich, ja, vielleicht ist die Daten- oder die Echtzeitoptimierung da eben nicht so wichtig, statt die Verfügbarkeit ist halt schon, warum so eine Buyer ein Plattform verwendet oder Technologie verwendet.
Das finde ich ein super Aspekt. Ich würde da vorne mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und sagen, Daten spielen eine Riesenrolle auf der einen Seite. Zielgruppendaten sind natürlich super spannend. Welche Arten von Daten und Datenquellen nutzt ihr eigentlich? Also das muss ja weltweit, keine Ahnung, wie viel Anbieter es gibt von Daten, von Telco-Daten, von App-Daten, von Geodaten und so weiter. Wie macht ihr das denn? Ihr müsst ja unglaublich Datenvolumina auf euren Servern bewegen.
Ja, nee, das sind Riesenzahlen, werde ich sagen, und auch verschiedene Anbieter, und pro Markt ist das auch wieder anders. Und pro Markt gibt es auch natürlich wieder sehr viel verschiedene Anbieter, aber auch verschiedene Möglichkeiten, auch wenn man guckt, okay, was ist tatsächlich erlaubt, was darf man machen. Aber wir machen eigentlich das Unterschied zwischen Trigger-Daten, die dann Echtzeitdaten sind, die entscheiden, okay, eine Kampagne muss gerade ausliefern oder er muss aufhören, oder wenn wir dann eigentlich entscheiden, wie viel Werbemittel oder wie viel Impressions wir eigentlich aussteuern möchten auf welche bestimmte Schirmen. Aber es gibt auch mehr ja, Datenquellen, die etwas sagen über Zielgruppe. Dahin gibt man ja Telco-Anbieter. Ja, zum Beispiel, wir haben eine super Zusammenarbeit in die UK mit Skyrise. Die haben dann eine Datenlieferant auf einen Vertrag mit einer Telco, und die haben dann, ja, die Telco ist nur verfügbar in 3, 4, 5 Länder oder in dieser Zusammenarbeit. Und dann wird das natürlich angeboten in unserer Plattform auf diese Länder. Aber dann pro Land, pro Anbieter, pro Agentur gibt es wieder verschiedene, die wir alle onboarden, aber die nicht für jeden verfügbar sind. Das heißt, dass es so viele verschiedene Anbieter gibt mit verschiedener Qualität und verschiedener Grundlage, werde ich sagen, oder Grunddaten. Mhm. Das ist eigentlich auch wieder viele Empfehlungen oder wieder Consultancy gibt, um das tatsächlich richtig gut zu verstehen und wann welche Datenquelle relevant ist für welche Kundengruppe.
Was ich gesehen habe bei euch der Website, was ich super spannend fand, war das Thema Retargeting out of home, was ja gar nicht so trivial ist, ehrlich gesagt. Funktioniert das? Also Retargeting von Menschen, die sich im öffentlichen Raum bewegen?
Naja, ja und nein. Ja, ich werde sagen, das funktioniert. Es ist auch wieder abhängig, welcher Markt. In den US haben wir keine Datenschutz, die so wie GDPR oder was man sagt auf Deutsch,
DSGVO.
Ja, genau, ja. das gibt man nicht in den US, obwohl das auch kommt, weil in Kalifornien haben die schon eigentlich ähnliche Gesetze. Und das werde US-weit weit verbreitet werden. Und das heißt, das macht das schwieriger in Europa, um solche Sachen zu machen. Dafür werden Mobile IDs verwendet. Und ja, diese 1-zu-1-Targeting, ja, die verliert, glaube ich, zunehmend an Bedeutung. Nicht nur durch Gesetze, auch durch Plattformen wie Apple, und auch später Google mit Chrome, glaube ich, die diese ganze 1-zu-1-Targeting eigentlich nicht notwendig verbieten oder so, aber die werden das fragen an Konsument, ob die da Bock drauf haben, um tatsächlich getrackt zu werden. Und ja, was ich sehe, beim Apple zum Beispiel, diese IDs, die werden weniger und weniger verfügbar sein, weil die Konsumenten eigentlich keinen Bock drauf haben. Und in Mehrheit sagen, ja, die lehnen das ab.
Das ist ja ein guter Punkt. Ja,
das bedeutet, dass man sehr große Volumen braucht, um tatsächlich auch noch viele Konsumenten zu finden, die in eine App öffnen, die tatsächlich auch Werbemittel hat und dass dann die ID zugestimmt war. Das heißt, dass in Praxis Retargeting dadurch, glaube ich, weniger Relevanz wert und weniger Anwendungsfälle hat. Und ja, das ist okay, es funktioniert, aber in Europa ist es schwierig. Mhm. Und die Volumen, ja, werde ich sagen, nicht immer wird das diesen Aufwand rechtfertigen.
Mhm. Ja, wir haben den großen Vorteil, glaube ich, dass wir als Out-of-Home sind wir ja auch ein Massenmedium. Also wir sind ja immer One-to-Many. Wir müssen ja sozusagen die einzelnen Menschen, die sich im öffentlichen Raum bewegen, adressieren. Ne?
Genau, und ich finde auch, dass ist so ein starkes Punkt, finde ich, wenn ich komme aus Mobile Advertising, und das war immer, haben wir mit IDs gearbeitet, und immer war das auch ein bisschen, ja, okay, wir haben Location Data, wir haben 1-zu-1 Data, aber ist das dann privacy-mäßig, ist das alles okay? Ist das alles, möchten wir das tatsächlich machen? Und dann, wenn wir in Out of Home sind, sagen, ja, alles ist eigentlich super clean. Weißt du, die Vermarkter sind clean, du kannst richtig eine Ad besuchen, du gehst dahin, du guckst so einen Schirm an und du siehst so ein Ad. Und die Erfahrung ist schon, ja, das ist schon super beeindruckend und hat nichts mit privacy-mäßige Sachen zu machen. Und ich finde das eigentlich super cool. Und es freut mich total, dass man so kann sagen, ja, eins zu eins, ja, was ist das halt? Wir sind eine One-to-Many-Medium und dahin gibt es so viel Daten, die schon Kampagnen besser machen und mehr getargert und schon verbinden mit Sachen, die wir in Digital Marketing auch machen. Und das ist auch super spannend. Das bringt auch super viel neue Budgets und neue Anwendungen. Aber letztendlich müssen wir tatsächlich eins zu eins zu einer Konsument folgen, die dann so ein Ad gesehen hat, die wir vielleicht dann noch einmal wieder retargeten können auf einem Handy. Ja, ich bin da selbst nicht super begeistert über. Aber es gibt Möglichkeiten und technisch kann das noch immer. Aber die Anwendungen sind weniger relevant geworden.
Was ich ja super spannend finde, was jetzt klar ist im Gespräch mit dir, als internationale Plattform habt ihr ganz viele unterschiedliche Daten, Gesetze, Inhalte, Partner und sonst wie. Und als Global Player natürlich von Asien über USA, Europa, seid ihr überall in den ganzen Märkten präsent. Meine Frage, warum macht es denn eigentlich überhaupt Sinn, Out-of-Home-Kontakte international anzubieten, weltweit? Ist es sinnvoll oder sagst du, es ist nice to have, weil am Ende die Entscheidungen doch relativ lokal oder vielleicht national gefällt werden, was Budgets angeht?
Ja, ich werde eigentlich sagen, dass das super sinnvoll ist. Was meine Ansätze ist mit nicht nur das Internationale, aber auch die ganze Infrastruktur, das ganze Automatisierung von das Prozess, um einzukaufen, ist diese Out-of-Home-Welt ein bisschen entschließen von das traditionelle Players und dass wir die ganze digitale Welt da inbringen und dass die riesen Budgets, die in digitaler Werbung sind, dass wir die in Out-of-Home bringen. Und ein Unterteil davon ist das internationale Aspekt, weil es gibt viele Agenturen, internationale Werbetreibende, die ihre Kampagne in-house einbuchen und sich gewohnt sind, um mit Plattformen zu arbeiten, die wie Facebook Business Manager oder mit Google DV360, die schon diese Plattformen verwenden, um über verschiedene Länder gleichzeitig Kampagne einzubuchen. Und die sind alle super begeistert über diese Möglichkeiten, dass man in verschiedene Länder auch Kampagnen einbuchen kann gerade. Und das investieren, das ist natürlich noch immer eine lokale Geschichte, weil man natürlich etwas bucht in einen lokalen Kontext. Aber was wir versuchen zu tun, ist in unserem Marktplatz alle Vermarkte, alle Info, alle Kontext und auch alle Nuances, die man gibt pro Markt, um die eigentlich zur Verfügung zu stellen für Buyers, die aus anderen Ländern kommen. Und wir sehen auch tatsächlich ein riesiges Wachstum von Agenturen und Inhouse-Teams, die tatsächlich auch Kampagnen einbuchen in verschiedenen Ländern. Und wir haben echt super großartige Beispiele, dass man zum Beispiel bei ein Kunde aus China, die eine Handyanbieter, die in 13 verschiedene Länder Apple-Filiale target und da ihre iPhone-Killer-Kampagne läuft in all diese verschiedenen Städte in Europa. Oder das ist natürlich super lokal, weil das ist in der Nähe von so einem Geschäft. Aber das wird dann von China aus eingebucht. Das ist doch, ja, solche Sachen finde ich super spannend. Wow. Und du siehst gerade auch auf unserer EMEA-Plattform, dass 1 in 5 von Euros, die über unsere Plattform laufen, wird kommen von einem User, der nicht in das Land aktiv ist. Das heißt, dass eine Agentur in der UK kauft etwas ein in Deutschland oder in Holland kauft etwas ein in Frankreich. Und das wächst sehr stark. Und ich glaube, dass diese Nuances, diese Info, wenn wir das so auf einer Plattform stellen können, kommt da sehr viel, ich glaube, richtig neue Budgets frei, die vielleicht eher gedacht haben, ja, okay, das ist zu schwierig, um für uns Out-of-Home einzukaufen, weil ja, da müssen wir lokal wieder eine Agentur finden oder wir müssen lokal wissen wir nicht genau, was die richtigen Preise sind. Und ja, diese Dynamik sehen wir auch, wenn man ja erst einmal das probiert, dass auch lokal dieser Feedback immer kommt von der lokale Manager, die ja im Markt ist. Die sagt dann, ja, okay, aber hast du das nicht richtig gemacht, weil normalerweise kaufen wir das bei dieser Vermarkter für diese Preis ein. Und dann wird man sofort unsicher. Und das, ja, das ist, was wir glauben, war in der viele, ja, ich werde sagen, Unterricht oder für Infos liefern müsse und Wissen teilen müsse mit Markt, um das, diese richtige Info und das Vertrauen zu geben an International Buyers, dass sie auch tatsächlich das gut machen können. Und ja, wir sehen, dass da sehr positiv erhalten wird und sehr viel Wachstum gibt dahin.
Und sag mal, ich habe eingangs gesagt, dass Sie in einigen, ich glaube, es war Taiwan, Kanada und sonst wo, wir jetzt seit einiger Zeit Brasilien, wo ihr einiger Zeit aktiv seid. Wie ist denn das? In welchen Ländern seid ihr denn präsent und wie wählt ihr Länder aus, in die dir rein, Märkte, in die dir reingeht? Gibt es da irgendwelche festen Kriterien oder sagt ihr nur, okay, whatever it is?
Nein, das ist eine gute Frage, weil die Kriterien sind eigentlich, wie viel von Plakaten sind schon digital, weil ein Markt wird natürlich relevant sein, wenn es tatsächlich auch digital Angebot gibt. Das ist eigentlich der erste Schritt und dann der zweite Schritt ist, okay, wie viel Erfahrung hat so eine Markt schon mit Programmatic? Weil es gibt natürlich auch Märkte, die haben dann wohl sehr viel digitales Angebot, aber eigentlich ist das ganze programmatische Einkaufsstück noch gar nicht entwickelt, weil ja die Dynamik von einem Markt oder das spezifische Technologie da nicht funktioniert oder niemals noch introduziert ist und vorgestellt ist. Deswegen ist das, ja, das sind eigentlich die zwei Datenpunkten, die wir angucken. Und dann ist natürlich auch, ja, okay, wenn das eine Chance gibt, müssen wir dann nur mit unseren Supply-Produkten dahin oder gehen wir auch mit einem Demand-Team und versuchen wir auch tatsächlich die DSP zu werden, weil das sind natürlich zwei unterschiedliche Fragen eigentlich, die man stellen kann, obwohl es Sinn macht, um mit welchen Produkten dahin zu gehen. Aber wir sind tatsächlich gerade in ganz Europa aktiv, also ganz Westeuropa, muss ich sagen, von DSP und SSP seitig aus. In die US, in Kanada, in APEC, in Singapur, Indonesien. Wir werden in Japan ausrollen. Wir haben eine Zusammenarbeit in China und in Südamerika, in Brasilien und in Mexiko mit Partners. Deswegen echt viele Länder. Und so gucken wir, was können wir tun, um tatsächlich dieses globales Reichweite zu bekommen.
Was mich spannend finde, weltweit ist ja die Mediawelt im Umbruch. Überall verändert sich der Mediamix, lineares TV spielt keine Rolle mehr, überall kommen die Videodienste, die Streamingdienste, die Budgets wandern in Richtung Out of Home, glaube ich, in allen Ländern wachsen wir derzeit als Gattung. Und wenn man sich mal die Gattung Out of Home so weltweit anguckt, Deutschland hat einen ordentlichen Marktanteil, 9,3, 9,4% derzeit. In vielen anderen Ländern ist sie längst über die 5%-Hürde drüber. Wie siehst du denn die weltweite Perspektive der Gattung Out of Home, was so Entwicklung, Marktanteile, Technologie angeht?
Naja, ich werde immer Richard Bonn quoten, der Clear Channel UK Leiter, die immer sagt, ja, out of home is the oldest medium with the brightest future.
Gut.
Und ich möchte das sehr gerne, weil das gibt verschiedene Gründe. Erstmal glaube ich, dass Digitalisierung natürlich sehr gut hilft, weil wir dann diese ganze digitalen Welt auch beim out of home entschließen können. Und ja klar, wir sind natürlich auch die anderen Kanäle, wo man weniger Daten zur Verfügung hat im Digitalbereich, wo man weniger Massenmedia zur Verfügung hat, dass das dann out of home noch immer da ist. Und ich glaube, dass die Wachstum noch weiter noch weiter kommen werden. Das heißt, dass auf einer Seite glaube ich, dass unser Future sehr bright ist, aber wir müssen auch gucken, dass wir nicht uns selber in unsere Füße schießen, wie wir sagen in Holland. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch ist.
Ja, ja, das ist genau.
Dass wir auch, ja, wir wachsen natürlich auch sehr stark in verschiedene neue Environments, in Retail Media, in jedem Laden gibt es verschiedene Schirme, die wir da aufhängen, aber die sind alle auch digital und die machen auch sehr viel Licht und viel Bewegung und so weiter. Und was man auch ein bisschen sieht in verschiedenen Städten in Europa, zumindest, aber wir haben das auch schon in New York ein bisschen gesehen, ist das auch von die Municipality aus, die Gemeinschaftschaften, dass sie sagen, hey, das müssen wir nicht, das muss nicht eine ganze Lichtshow werden hier. Und dass sie dann sich angucken, ja, okay, wie viel liefert das uns eigentlich noch als Gemeinschaft und möchten wir das wohl? Und dass sie dann vielleicht, wir sehen schon in Amsterdam ist halt die Frage, okay, die haben schon Bewegbild ist verboten, aber wenn die überhaupt noch Out of Home oder digital Out of Home haben möchte. Deswegen ist das, glaube ich, wir wachsen sehr stark und ich glaube, dass das unsere Kanäle richtig diese Bright Future hat. Aber wenn das zu bright ist, kann das vielleicht auch ein Problem liefern. Deswegen müssen wir auch, glaube ich, mit Fachverbänden und miteinander gut ja, zeigen, was tatsächlich die Mehrwert ist, auch für die Gemeinschaft, das Publikum und ja, dass wir nicht über die Grenze gehen von was wir liefern in den Städten.
Sag mal, was denn, glaube ich, in allen westlichen oder, sage ich mal, reifen Märkten eine große Rolle spielt, sind Mediaagenturen. Die gerade die internationalen Networks, die fünf großen, die ringen um ihre Position, die ringen natürlich um ihre Geschäftsmodelle, aber sie sind immer noch so die Gatekeeper, wenn es um Budgets geht oder viele, viele Budgets geht, die von den Werbungtreibenden bei uns in der Außenwerbung landen. Interessant, auch weltweit ist gerade in großen Networks die Zahl der eigenen Out-of-Home-Specialists, also der Out-of-Home-Agenturen sinkt. Die werden dann teilweise in die Networks zurückintegriert, gar nicht mal als eigene Units. Was glaubst du denn, wird Out-of-Home künftig von den Kunden, du hast es vorhin schon gesagt, überwiegend direkt programmatisch gebucht werden? Oder ist es so, dass man immer noch Specialists braucht, die Ahnung von Geografie und von Mobilität haben? Ist es so, dass man sagt, künftig ist alles kontaktgetrieben? Oder würdest du sagen, nee, I.O., geplante Buchungen werden auch nach wie vor eine große Rolle spielen aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube, dass sie nach wie vor noch immer eine große Rolle spielen werden. Ich glaube nicht, dass das immer so dass, ja, ich verstehe wohl, dass es gibt die Dynamik, dass sie dann gerade so in die Agentur kommen und dass die Spezialisten nicht selber so nach draußen treten, aber die sind noch immer da. Das sind dieselben Leute, finde ich. Und das ist in diesem Tat. Wird man suchen nach etwas mehr Integration von digitale Strategie mit Out-of-Home-Strategien. Und das glaube ich, die wichtigste Grund, warum wir diese Trend ein bisschen sehen. Aber noch immer, was ich denke, ist, dass Technologie wird mehr ein Unterteil von Transaktionen und verschiedene Transaktionen. Dass es nicht nur kontaktgetrieben und nur datengesteuert ist, dass man halt sagt, okay, wir verwenden Technologie für jeden Transaktion und davor braucht man noch immer Wissen von und Ahnung von was eine gute Strategie ist und was eine gute Kampagne ist. Und dann wird Technologie nur eine Mittel sein, womit man das dann macht. Aber ich glaube noch immer, dass das Wissen und Spezialismus davon wichtig und relevant sein werden. Ja klar, mehr Technologie und es wird mehr auch weit verbreitet in einer Agentur, aber das leitet, glaube ich, auch für mehr Wachstum. Aber noch immer braucht man da Leute, die tatsächlich auch richtig gut verstehen, was das heißt und was das bedeutet und dass die das Vertrauen geben an die verschiedenen Leute in die Agenturen, um tatsächlich auch zu vertreten, dass das eine gute Kampagne war. Weil bei Awareness-Kanälen gibt es immer das Vertrauen, braucht man, dass man tatsächlich auch eine richtig gute Kampagne eingekauft hat, weil wir haben nicht diese 1 zu 1 Attribution Zahlen, die man vielleicht wohl bei Google Search oder bei Social hat. Deswegen braucht man noch immer dieses Wissen und diese Autorität, werde ich sagen. Und dafür braucht man spezialistische Wissen. Und ich werde eher sagen, dass die mehr Curators mehr diese Rolle annehmen werde. Und dass der Spezialismus nicht notwendig nur das Einkaufen selbst ist oder dass es nur preisgetrieben ist, aber dass das mehr sagt, okay, all dieses Wissen, diese Curation, welche Media Owners, welche Schirmen, welche Mobilität werden wir zufügen in verschiedene Tech-Anbieter, die wir dann mehr skalierbar in die ganze Org ausrollen können.
Sag mal, in den USA, daher kommt Vista Media ja, da sind digitale Außenwerbung, Programmatic ja auch weit verbreitet. Deutschland ist auch unter den Top-3-Playern weltweit, was die Themen angeht. Wie funktioniert denn eigentlich der US-Markt? Das ist ja total interessant, das ist ja ein riesiges Land mit vielen, teilweise auch, glaube ich, kleinen, regionaleren Playern. Aber ich kann mir vorstellen, ganz vielen Media-Ownern, die irgendwie von euch angebunden werden müssen. Ist es grundsätzlich ganz anders als Deutschland? Oder würdest du sagen, es ist ähnlich, weil es auch so viele unterschiedliche Länder, viele Staaten, viele, ja. Viele, viele Logiken, Gesetze, vielleicht auch viele regionale Besonderheiten gibt?
Ja, und nein, wieder. Das ist wieder in ich werde sagen, dass Deutschland eigentlich weiter entwickelt ist, wenn es um Programmatic geht. Die haben schon, glaube ich, 40% von Digital Out of Home oder selbst 50 bei verschiedenen Supermärkten ist schon programmatisch, wird das eingebucht, weil in den US ist das viel niedriger. Das ist, glaube ich, 10%. Aber das kommt auch, ich werde sagen, in den US ist das genau, was du sagst, sehr weit verbreitet im Sinne von so viele kleine regionale Player. Dann die Programmatic liefert da auch diese Consolidation, also dass man eigentlich aktivieren kann über so viele verschiedene Player, dass das grundsätzlich schon ein Vorteil ist. Dass man nicht 20, 25, 30 verschiedene Vermarkter anschreiben muss, um eine Kampagne einzubuchen. Das ist halt, Technologie liefert da schon einen Großvorteil für solche Kampagnen, weil in europäischen Markt und auch in Deutschland gibt es ein bisschen mehr konsolidierten Großplayer, die ich werde sagen, mehr eine sehr deutliche und starke Verhältnis oder Beziehung schon haben mit die großen Einkäufer und auch mit die großen Agenturen. Das heißt, dass Technologie muss da in echt eine weitere Rolle spielen, nicht nur die Consolidation-Funktion haben. Und das sieht man in US auch mit dem Großvermarkter wie Lamar und Deco und diese Clear Channel, diese Großnetzwerken. Da sieht man diese eigentlich Dynamik auch. Die Dynamik mit den Großvermarkter ist ähnlich wie mit den meisten Großvermarkter in Deutschland. Aber in den US gibt es so ein Riesenangebot an verschiedene Regional Players, die auch noch eine neue Dynamik da zufügen. Aber deswegen ist es wohl spannend, weil in absolute Zahlen ist der US viel größer natürlich, weil es gibt 350 Millionen Leute und naja, dann wenn und viele Werbebudget auch natürlich. Deswegen sind die Volumen riesig. Aber wenn du guckst, wie weit entwickelt das schon in Deutschland ist, dann ja, ist das eigentlich vergleichbar, würde ich sagen, in Volumen. Aber die Prozenten sind anders eingeteilt.
Sag mal, eins, ich komme noch zurück, was du ganz am Anfang erzählt hast, dass ihr inzwischen auch Plakat, also klassische Out-of-Home-Media programmatisch handeln könnt. Macht das Sinn? Und wenn ja, aus deiner Sicht, welchen Sinn macht es? Weil in Deutschland gibt es seit irgendwie 1,5, 2 Jahren. Ich habe den Eindruck, es funktioniert teilweise gemacht, aber es ist auch nicht so der Burner. Wahrscheinlich kommt es noch, oder?
Naja, unsere Tool ist eigentlich noch nicht programmatisch eingestellt. Das ist halt diese Planungen, die datengetrieben sind, oft bei uns in unserer Programmatic DSP, dass man sagt, hey, okay, was gibt es eigentlich an Möglichkeiten im Plakatbereich? oder im Ralf Plakat. Und was wir eigentlich, was wir glauben und was wir auch tatsächlich in Deutschland schon sehen, ist, dass es nicht nur non-guaranteed datengetriebene Transactions in Programmatic gibt, aber dass auch guaranteed eine große Rolle spielt. Mhm. Und guaranteed ist natürlich, ja, das kann man sagen, das muss man Programmatic einkaufen, weil das ist noch immer datengetrieben zum Beispiel. Deswegen wir garantieren, dass wir das ganze Inventar einkaufen, aber wir möchten sehr gerne auch DCO etwas zeigen, unter welcher konsolidiert diese Reporting in einer Plattform haben. Deswegen kann das ein guter Grund sein, noch immer, um das Programmatic einzukaufen. Aber diese Planung davon, dass man sagt, okay, wir haben Guaranteed Transactions und wir haben Non-Guaranteed Transactions und dann haben wir digitalen Transactions und Plakat Transactions. Wir werden eigentlich, unsere Ziel ist auf einen Moment, die alle in ein konsolidiertes Plattform miteinander zu bringen. Und das heißt dann nicht, dass diese Non-Guaranteed Plakat Transaction oder ich muss eigentlich sagen, diese Guaranteed Plakat Transaction, dass die programmatisch eingekauft wird. Das wird halt automatisiert, dieser ganze Prozess von Request for Proposal und Antwort auf diese Proposal von Vermarkter aus und Verfügbarkeit überprüfen, was sie schon in Deutschland machen mit verschiedenen Toolings. Was wir hoffen zu tun, weltweit wieder, ist diese ganze Welt zusammenzubringen und zu gucken, okay, wir haben ein Tool, die programmatisch guaranteed, programmatisch non-guaranteed digital einkauft, Plakaten einplant eigentlich, und dann automatisiert einkauft. Aber das werde ich nicht notwendig programmatisch nennen, weil das natürlich gar kein Bit-Request oder kein Real-Time-Komponent ist, weil es geht um, wir werden tatsächlich in irgendwo ein Plakat einkaufen und das muss tatsächlich da auch sein, vor 12 Tagen oder 10 oder eine Woche in andere Länder. Deswegen, meiner Sicht ist das mehr eine Entwicklung, dass wir die verschiedenen Transaktionen zusammenbringen und die Reporting und die datengetriebene, das datengetriebene Stück da zusammenbringen in eine Plattform, aber nicht, dass wir notwendig das dann programmatisch alles einkaufen werden. Ja, das ist nicht unser Ziel. Das Ziel ist mehr, okay, wie können wir diese Welt von Plakaten, die in verschiedene Märkte auch sehr wichtig ist, natürlich auch in eine Plattform zusammenbringen.
Spannend finde ich ja, Autoform ist ja so das nachhaltigste, das grünste aller Medien, also mit dem kleinsten CO2-Fußabdruck im Vergleich zu den anderen Massenmedien. Server und Programmatic brauchen ja relativ viel Strom, also gerade im Online-Bereich, in der Außenwerbung ist es nicht so relevant, aber wie arbeitet eigentlich so eine Welt, sagt mal, internationale Weltfirma wie ihr daran zu sagen, man versucht, den ökologischen Fußabdruck unserer Gattung, also dessen, was ihr macht, für die digitale Außenwerbung möglichst klein zu machen.
Ja, naja, wir gucken erstmal nach eigentlich die von Buyer to Server Optimierung, dass wir sagen, the path to purchase eigentlich, ja, von einer Plattform nacheinander. Das ist im Online-Bereich ein großes Problem mit dieser Serverkapazität, dass man das reden sehr, glaube ich, nicht viele Leute sich. Aber Programmatic ist genau, was du sagst, verbraucht viel Strom. Warum? Um das in normales Bereich wird eine Möglichkeit, um ein Werbemittel einzukaufen, wird nach verschiedene SSPs gesteuert, dann wieder nach verschiedene DSPs. Die alle werden das überprüfen, gucken, ob sie das wollen oder nicht. Und dann wird das in eine, was man sagt, ein Piggyback nach verschiedene SSPs wieder zurückgeschickt. Und das heißt, dass es super viele Umwege gibt, ab vorne, dass es tatsächlich eingekauft wird durch jemand. Weil das ganze Welt ist total vernetzt. Und wenn man ein SSP verwendet, dann kann es sein, dass die dann noch ihre Backfill macht bei 20 anderen und die das dann wieder nach 20 verschiedenen Netzwerken weiterleitet. Und was wir gesehen haben, dass die verschiedenen Toolings, die verfügbar sind im Markt gerade, um zu gucken, okay, wie können wir das Stromverbrauch sinken lassen, dass die eigentlich alle da sich mit beschäftigt haben, um zu gucken, okay, wie können wir diese Path to Purchase, diese ganze Supply Chain weiter optimieren. Und das ist der erste Schritt, das wir auch machen. Okay, was können wir tun, das zu machen? Und dafür glauben wir ja, diese direkte Integration so viel wie möglich macht da eben auch Sinn. Das ist auch ein Ziel dafür. Das andere ist, um Werbemittel nicht zu schwer zu machen, das heißt, es auch nicht immer eine ganze Lichtshow bewegt. Aber eigentlich das große Thema, was wir machen, ist, das transparent zu machen, wie viel Strom das eigentlich verbraucht, wie der CO2, was die Fußabdruck ist. Und ja, das ist noch nicht so einfach, weil pro Markt ist das wieder eine, gibt es verschiedene Anbieter und die Frage ist, wie gut sind die Anbieter und was machen die täglich? Deswegen ist das noch nicht etwas, das wir total gelöst haben. Wir sind damit angefangen mit verschiedenen Anbietern in verschiedenen Märkten, um zu gucken, okay, wie machen wir das transparent? Aber wir möchten auch sehr gerne einen Schritt weiter machen, dass wir sagen, okay, und wie können wir dann dafür kompensieren? Was können wir davon tun? Nicht nur sagen, okay, so viel ist es und wir können davon reporten. Nee, wo können wir auch das Prozess automatisieren, dass wir tatsächlich auch diese weitere Schritt nehmen. Aber das, ich muss sagen, das sind die ersten Schritte, die wir dahin machen. Wir sind gerade in UK weit unterwegs, um das tatsächlich auch live zu setzen. Aber das müssen wir pro Markt wieder machen. Deswegen, um das um globales Scale zu machen, ist auch nicht einfach, aber wir sind damit beschäftigt.
Dietrich, ein unglaublich spannender Blick, ein internationaler Blick, nur auf den nicht auf den deutschen Markt, sondern auf den internationalen Out-of-Home-Markt. Und ich habe mir einen Satz notiert: Out-of-Home is the oldest media with the brightest future.
Ja, vielen Dank für den Support. So immer quoten.
Ja, also, nevertheless, also sensationell finde ich das. Ich danke dir sehr, dass du die Zeit genommen hast, uns mal den internationalen Blick auf den deutschen, auf den internationalen Markt zu geben, was die Außenwerbung angeht, die Perspektive und vor allen Dingen Insights in das, was ihr tut als Vista Media. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. Und verzeih mir vor meine Deutschfehler, aber das hat mich...
Ey, es war sensationell. Vielen Dank.
Vielen Dank.